New this morning, convicted drug trafficker and former Honduran President Juan Orlando Hernandez has been released from federal prison after receiving a full pardon from President Trump. Hernandez was sentenced to 45 years for helping import 400 tons of cocaine into the U.S. In October, Hernandez wrote a letter to Trump asking for a pardon, addressing him as Your Excellency. He went on to say, quote, your resilience to get back in that great office, notwithstanding the persecution and prosecution you faced, all for what? Because you wish to make your country great again. What you accomplished is unprecedented and truly historic.
The people of Honduras have highlighted to him how the former President Hernandez was set up. This was a clear Biden over prosecution.
Martin, was hören wir da?
Tja, Christoph, das ist eine Nachricht vom Dienstag auf Fox News, wonach Trump den Drogenboss und Ex-Präsidenten von Honduras, Juan Orlando Hernandez, begnadigt hat, und zwar voll begnadigt hat. Hernandez war zu 45 Jahren Haft verurteilt worden, weil er der Anklage zufolge ein internationaler Drogenhändler war. Er saß in einem Gefängnis in Virginia, von wo er aus Trump einen lobhudelnden Brief geschrieben hat. Hernandez wurde vorgeworfen, mitgeholfen zu haben, 400 Tonnen Kokain in die USA zu schmuggeln. Und am Ende dieses Clips haben wir noch Caroline Leavitt, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, gehört. Und sie hat die Biden-Regierung für die demnach ungerechtfertigte Verurteilung von Hernandez verantwortlich gemacht.
Es ist Mittwoch, der 3. Dezember 2025, und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüßen. Der Martin ist lange Jahre USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger und lebt in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Martin, wir haben es eben gehört, der international vernetzte und verurteilte Drogenboss und gleichzeitig Ex-Präsident von einem Land, nämlich von Honduras, der Juan Orlando Hernandez, ist auf freiem Fuß. Was ist da los?
Ja, das sorgt jetzt in Washington doch für einige Aufregung. Also der Honduraner wurde also rechtskräftig verurteilt. Wie gesagt, 400 Tonnen Kokain sollen mit seiner Hilfe in die USA geschmuggelt worden zu sein. Bei seinem Prozess hat sein Buchhalter gesagt, Hernandez habe gesagt, man werde den Gringos das Kokain die Nase hochstopfen. Das war natürlich ein tolles Zitat. Und Hernandez hat das gemacht, was man machen muss, um bei Trump wirklich Erfolg zu haben. Man kann mit einer Rolex auftauchen und man kann mit Joggies auftauchen. Oder man kann natürlich auch ihm einen Brief schreiben, mit dem es heißt, you are the greatest president ever who walked the earth. Und sie sind unwahrscheinlich toll. Wir sind so stolz, dass die der Präsident der USA sind. Die haben alles richtig gemacht. Und so einen Brief, also in der Form, hat Hernandez aus dem Knast, aus dem Gefängnis heraus an Trump geschrieben. Und Trump war darüber offensichtlich sehr erfreut. Und er hat sich wahrscheinlich auch darüber gefreut, dass Hernandez sich als ein Opfer der Biden-Regierung bezeichnet hat. Wie wir wissen, ist alles, was die Biden-Regierung gemacht hat für Donald Trump, furchtbar und schlecht und ungerecht und falsch. Und somit ist also nun dieser Ex-Präsident von Honduras, der 45 Jahre vor sich hatte, plötzlich freigekommen. Und das ist, wie gesagt, also ein Vorgang, der in Washington schon einigen Unmut ausgelöst hat.
Aber geht es da tatsächlich um eine Art Männerfreundschaft? Die beiden haben sich schon kennt aus dem Trump seiner ersten Amtszeit. Und Männerfreundschaft auch von zwei angeblichen Justizopfern von Präsident Biden.
Das hat sicherlich eine kleine Rolle gespielt, aber nein, es geht natürlich auch um Politik. Juan Orlando Hernandez war ein rechtsgerichteter Präsident nach den Vorstellungen Trumps, ganz nach den Vorstellungen Trumps. Und Trump hatte Honduras Unterstützung zugesagt, wenn Nasri Tito Asfura gewählt würde, der derselben Partei angehört wie Ex-Präsident Hernandez. Am vergangenen Wochenende wurde in Honduras gewählt Und Salvador Nasrallah, ebenfalls ein konservativer Kandidat, lag ganz knapp vor Trumps Wunschkandidaten Nasri Asfura. Und das Resultat steht noch nicht fest, aber es gibt vielleicht Probleme bei der Auszählung, vielleicht auch nicht. Trump hat sich sofort eingeschaltet und verlangt, dass also der von ihm favorisierte Kandidat zum Präsidenten ausgerufen wird. Sicher ist im Moment nur, dass die linke Kandidatin Rixi Moncada von der regierenden demokratisch-sozialistischen Partei Libre in Honduras keine Chance mehr hat. Es wird also ein konservativer Präsident werden und das ist ganz sicher im Sinne von Donald Trump.
Das erinnert an die kürzliche Kongresswahl in Argentinien, wo der Trump ja ebenfalls milliardenschwere Unterstützung angekündigt hat für Argentinien, falls Partei vom Präsident, vom Javier Milei, würde gewinnen.
Ja, so kam es dann auch. Und wir wissen ja auch, dass mittlerweile die Trump-Regierung Argentinien einen Rettungsanker in Höhe von 20 Milliarden Dollar zuwerfen möchte. Und es ist nicht anders in Honduras. Also Trump mischt sich jetzt direkt in die Belange lateinamerikanischer Länder ein. Siehe also auch die Neuauflage der Monroe Doctrine, wonach die westliche Hemisphäre eine Sache Washingtons ist und niemand anders sich da einmischen darf. Und Trump versucht nun in lateinamerikanischen Ländern rechten Gesinnungsgenossen zum Sieg zu verhelfen bei Wahlen. Es wirkt natürlich schon ein bisschen absurd, dass Trump auf seinem Kurznachrichtendienst True Social geschrieben hat, Tito, so nennt er Nasri Tito Asfura, und ich können gemeinsam gegen die Narkokommunisten kämpfen und den Menschen in Honduras die dringend benötigte Hilfe zukommen lassen. Ja, okay, und einen Tag später entlässt Trump den verurteilten Drogenboss Hernandez aus dem Gefängnis. Das ist natürlich schon sehr seltsam.
Aber eben, Trump seine Präferenz für rechte Politiker kennen wir. Und wie man sieht, deckt sich das natürlich auch mit der Haltung gegenüber dem Regime in Venezuela, wo er ja sehr stark unter Druck setzt. Aber trotzdem, die Diskrepanz fällt auf. Wenn es um Venezuela geht, auch noch um Öl allenfalls?
Ja, das behauptet jedenfalls der Präsident von Kolumbien, Gustavo Petro. Er sagt, es ginge da auch ums Öl. Es ist natürlich schon seltsam. Auf der einen Seite entlässt man einen honduranischen Ex-Präsidenten, der ganz klar, übrigens der Chefankläger gegen Hernandez war Emil Bouff, der später von Trump als persönlicher Anwalt beschäftigt wurde und dann von Trump in ein hohes Richteramt gebracht wurde. Das war der Chefankläger und es war ganz klar, dass Hernandez bis über beide Ohren in den Drogenhandel in Honduras verwickelt war, dass er bestochen wurde, auch von den mexikanischen Kartellen. Und nun wird er also entlassen, während auf der anderen Seite Nicolas Maduro bis über beide Ohren im Drogenhandel drinstecken sollte. Man droht Maduro mit Krieg. Und die Experten, ich kenne mich in Venezuela nicht so gut aus, aber die Experten sagen, dass wohl Drogen über Venezuela den Weg in die USA finden, aber vor allen Dingen nach Europa, und dass die Anzahl der Drogen gering sei im Vergleich zu dem, was über Mexiko und Zentralamerika in die USA gelange. Also vielleicht geht es tatsächlich auch um Öl. Es ist natürlich auch interessant, dass die Trump-Leute den Venezuelern sagen, man gehe gegen das Kartell des Soles vor. Also es gäbe ein Drogenkartell in Venezuela mit dem Namen Kartell des Soles. Und die Venezuelaner sagen, das sei völliger Unsinn. Kartell des Soles beziehe sich auf die Generäle, die in den 90er Jahren durch Bestechung hochgekommen seien, auch mit Drogenhandel. Und das sei eben eher eine ironische Bezeichnung gewesen für diese Generäle, die als Rangabzeichen kleine Sonnen auf den Schulterklappen getragen hätten. Aber bitteschön, jetzt heißt es also, das Kartell des Soles sei in Venezuela am Drogenhandel beteiligt. Jedenfalls zusammenfassend muss man sagen, dass das schon eine ziemlich krasse Sache ist. Auf der einen Seite wird Venezuela mit Krieg gedroht wegen Drogenhandels und auf der anderen Seite entlässt man einen honduranischen Ex-Präsidenten, der nachweislich in den Drogenhandel verwickelt war.
Ja, und es kommt ja bereits zu kriegsähnlichen Aktionen gegen Venezuela. Mittlerweile ist der Verteidigungs- respektive Kriegsminister, wenn er sich selber nennt, der Pete Hegseth, in Kritik geraten, weil auch auf Schiffbrüchige geschossen worden sind. Und zwar, also man hat die Schiffe angegriffen, man hat es versenkt und dann sind einzelne Personen haben das überlebt und sich an irgendwelchen Trümmerteilen festgehalten und dann ist das Unglück gerade nochmal losgegangen. Um was geht es da, Martin?
Ja, genau wie du sagst, Christoph, also das war wohl der erste Abschuss eines Boots in der Karibik und das Boot wurde von einer Rakete getroffen und danach gab es also offensichtlich tatsächlich zwei Überlebende, die sich an Schiffstrümmer klammerten, um zu überleben. Und man hat dann eine zweite Rakete abgefeuert und diese beiden Überlebenden getötet. Und das ist natürlich nach dem Kriegsrecht und nach dem Völkerrecht ein Kriegsverbrechen, ganz klar. Und nun ist das also in Washington eine große Sache geworden. Zuerst hat die Washington Post über diesen Vorfall berichtet. Das Weiße Haus hat das sofort dementiert und Caroline Leavitt, die Pressesprecherin, wieder mal von Fake News geredet und so weiter und so fort. Und dann stellte sich heraus, dass es tatsächlich passiert ist. Und nun steht also Verteidigungsminister Hegseth in der Kritik und wir werden mal sehen, was dabei rauskommt.
Well, thank you, Mr. President. As you said, it has been a historic year at the Department of War. Recruiting and retention.
Bemerkenswert in dem Zusammenhang ist der Auftritt vom Hegseth zusammen mit dem Donald Trump vor der Presse.
So we're stopping the drugs, we're striking the boats, we're defeating narco-terrorists, and we're standing...
And you may say one thing, that drugs coming in through the sea by sea are down 91%. And I don't know who the 9% is.
I'm not sure either, sir.
But down 91% by sea.
We've had a bit of a pause because it's hard to find boats to strike right now. Which is the entire point, right? Deterrence has to matter, not arrest and hand over and then do it again. The rinse and repeat approach of previous administrations. This is meant to get after that approach. And I will just end by saying, as President Trump always has our back, we always have the back of our commanders. Who are making decisions in difficult situations, and we do in this case and all these strikes. They're making judgment calls and ensuring that they defend the American people. They've done the right things. We'll keep doing that, and we have their backs, Mr. President.
Good job. Wir hören also da den Verteidigungs- respektive Kriegsminister Pete Hegseth und der Präsident Donald Trump. Sie rühmen sich für ihren Kampf gegen Drogen. Die Einfuhr von Drogen sei um 91% gesunken, sagt Trump. Und der Hegseth hat nachdoppelt, wo er gesagt hat, es gäbe eigentlich gar kein Boot mehr, wo sie können versenken. Bemerkenswert aber finde ich, Martin, etwas anderes. Nämlich das, was der Hegseth nachher gesagt hat. Er hat gesagt, er stehe hinter allen Entscheidungen der Offiziere, die in dem Kampf gefällt werden. Versucht er darauf hinzuweisen, dass der Beschuss von Schiffbrüchigen, ohne dass er es natürlich erwähnt, nicht auf seine Kappe geht.
Ja, das sieht tatsächlich so aus, Christoph, als wolle er sich da reinwaschen und als wolle er den verantwortlichen Admiral Frank Bradley unter den Bus werfen. Interessant in dem Zusammenhang, Christoph, ist, dass der für das Southern Command, also auch für die Karibik zustehende Admiral, vor einigen Wochen zurückgetreten ist. Die Hintergründe des Rücktritts haben wir nie genau erfahren, aber vielleicht hat dieser Admiral gesagt, dass er sich nicht in eine Situation begeben möchte, in der Frank Bradley, Admiral Frank Bradley, jetzt drin sitzt. Das sieht tatsächlich so danach aus, als wolle man Bradley die Schuld an dieser Entscheidung zuschieben. Und wenn diese Entscheidung Konsequenzen hätte, müsste dann Bradley und nicht Hegseth vom Amt zurücktreten. Ob das so aufgeht, Christoph, ist eine ganz andere Sache.
Zurück zu Honduras. Honduras ist ein kleines Land, es ist knapp dreimal so gross wie die Schweiz und hat 11 Millionen Einwohner. Abgesehen von seiner Vorliebe für rechte Politiker, wieso ist ihm Trump Honduras so wichtig?
Das ist eine gute Frage. Ja, irgendwie ist Honduras ins Fadenkreuz von Trump geraten. Vielleicht hat das auch was mit dem Fall Prospera zu tun. Prospera ist eine Sonderentwicklungszone auf der Insel Roatan vor der Atlantikküste von Honduras. Und hier soll so ein quasi unabhängiger privater Stadtstaat mit eigener Gesetzgebung entstehen, ein libertäres Projekt, wo also auch Bitcoin dann als Zahlungsmittel benutzt werden kann. Und hinter diesem Projekt stehen dann auch amerikanische Tech-Bros wie Sam Altman von OpenAI, Marc Andreessen, einer der bekanntesten Investoren im Silicon Valley. Und ich glaube, Peter Thiel ist auch mit dabei. Und vielleicht hat diese Aufmerksamkeit, die Honduras auf sich zieht, auch irgendwas mit diesen Tech-Bros zu tun und mit diesem Prospera-Projekt. Mich würde das nicht weiter überraschen, denn das Ganze wirft natürlich schon ein Licht auf den delikaten Umgang der Trump-Regierung mit Korruption, Bestechlichkeit und Kleptokratie.
Wie meinst du das, Martin?
Ja, Christoph, wenn du dir halt anguckst, wie Deals hier gemacht werden, wenn man dem Präsidenten einen Gefallen tut, dann gibt's plötzlich alle möglichen Vergünstigungen im Wirtschaftsbereich. Leute, die auf der ideologischen Linie von Trump liegen oder die ihm Geldzuwendungen gemacht haben, werden plötzlich begnadigt oder ihre Gefängnisstrafen werden ausgesetzt. Ja, Entscheidungen werden getroffen im Sinne von Investoren, die in Trumps Bitcoin, in das Bitcoin-Venture der Familie Trump investiert haben und so weiter und so fort. Mir kommt das fast so vor, Christoph, wie die Zustände am Persischen Golf, wo also die herrschenden Familien der Emirate Staatsgeschäfte und private Geschäfte nicht wirklich voneinander trennen. Und so kommt es in manchen Bereichen mittlerweile auch in Trumps Washington daher.
Dazu geäussert hat sich auch der Richard Painter. Der Richard Painter ist ein Jurist und er ist zur Zeit von George W. Bush im Weißen Haus gewesen, und zwar als Anwalt für ethische Fragen.
And this airplane is not going to solve the problem. We can't have our government officials being influenced by an expensive gift from a foreign country. That's what the founders rejected when they drafted the Monuments Clause of the Constitution. And we need to stick to our Constitution, which requires President Trump to go to Congress and ask Congress for permission to accept this airplane or any other gift from a foreign government.
Martin, was sagt da der Jurist Richard Painter?
Ja, er bezieht sich auf das Flugzeug aus Katar, also diese Boeing 747, die Trump geschenkt wurde, ein 400-Millionen-Jet immerhin. Und eigentlich, das sagt also auch Painter, muss der Präsident den Kongress fragen, ob er das Geschenk annehmen darf. Die Geschenke an Trump, die Rechtslage ist eigentlich klar. Er muss das auch melden. Eigentlich ist es so, dass jedes Geschenk gemeldet werden muss, aber anscheinend gibt es schon über 100 Geschenke, die Trump überhaupt nicht angemeldet hat. Und ich denke an die Schweiz, da ist ja auch, sind ja auch Geschenke gemacht worden. Eigentlich müssen die auch gemeldet werden.
Ja, vielleicht muss ich da noch ein bisschen präzisieren. Es war nicht die Schweiz, die die Geschenke gebracht hat, sondern sehr reiche Geschäftsleute aus der Schweiz, die Trump einen Goldbarren und eine Uhr gebracht haben, angeblich im Wert von insgesamt 100'000 Franken. Ist das bei dem Preis überhaupt der Rede wert, Martin?
Naja, Kleinvieh macht auch Mist, würde ich sagen. Aber es ist natürlich so, das Ganze ist so, das riecht wirklich sehr stark. Ja, wenn man bei diesem Präsidenten was erreichen will, etwa wenn es um die Zölle geht, dann muss man Geld bringen, Gold bringen, Geschenke bringen. Der Nachgeschmack ist einfach fade, es riecht nach Korruption. Und übrigens, es ist eine Grauzone, es ist völlig unklar, ob die Geschenke von privaten Schweizer Geschäftsleuten nicht auch dem Kongress gemeldet werden müssen. Es ist auch nicht ganz klar, ob Trump die behalten darf. Eigentlich ist es so, wenn Geschenke von Regierungen gemacht, von Regierungsseite gemacht werden, darf der Präsident die Geschenke nicht behalten. Bei privaten Geschenken ist es noch etwas offen, aber ich glaube, eine Mehrzahl der amerikanischen Juristen würde sagen, dass der Präsident auch die Geschenke von Privatseite anmelden muss und dass er sie nicht behalten darf, jenseits von einem Wert von $480. Also man kann sich darüber streiten, was das nun war, was die Schweiz gemacht hat. Letztendlich finde ich einen Goldbarren immer noch besser, als wenn man das Matterhorn den Trumphorn benannt hätte. Aber es, wie gesagt, es riecht nach Korruption, es riecht nach Bestechlichkeit. Und das ist kein schöner Geruch.
Aber der Trump hat im Gegensatz zu dir überhaupt kein Problem mit so Geschenken.
I could be a stupid person and say, oh no, we don't want a free plane. We give free things out, we'll take one too. And it helps us out. Because again, we're talking about, we have 40-year-old aircraft. The money we spend, the maintenance we spend on those planes to keep them tippy-top is astronomical. You wouldn't even believe it. So I think it's a great gesture from Qatar. I appreciate it very much. I would never be one to turn down that kind of an offer. I mean, I could be a stupid person, say, no, we don't want a free, very expensive airplane.
Das ist also nochmal der Donald Trump, der gesagt hat im Zusammenhang mit dem Jumbo von Katar, dass nur eine dumme Person so ein Geschenk ablehnen würde. Aber es geht ja nicht nur um Geschenke, oder Martin?
Nein, es geht um viel mehr. Es geht natürlich auch um die ganze Atmosphäre in Washington, dass man nur dann etwas erreichen kann, wenn man Trump lobhudelt, wenn man ihn schmeichelt. Also ich weiß nicht, ob du gestern die Kabinettssitzung gesehen hast. Am Dienstag war das, also von Trump und dem gesamten Kabinett. Jeder Minister musste dann also den Präsidenten lobhudeln, ihn also feiern, sich bei ihm bedanken für die Größe, die er zeigt. Trump saß dabei, hat genickt, und als dann Marco Rubio gesagt hat, ja, der Krieg in der Ukraine wäre ohne sie nie passiert, das ist also, geht voll auf die Rechnung von Biden und sie hätten das verhindert, als Rubio das sagte, ist Trump eingeschlafen. Der saß da am Tisch, ist eingeschlafen. Du,
Hätt's auch schon mal gehört.
Du, mir würde das ähnlich gehen, wenn ich an einem Tisch sitze und 30 Leute sagen mir, Sie sind der allergrößte Martin Kilian, Sie retten die Welt, ohne Sie wäre das ganze Land nur noch scheiße und so weiter und so fort, würde ich irgendwann auch mal einschlafen. Das ist doch ganz klar. Jedenfalls, diese Schmeichelei ist eine Sache, die Geschenke sind eine andere. Und natürlich, in dem Zusammenhang steht auch die ganz, ganz flagrante Bereicherung der Familie Trump an Krypto, an den Immobiliendeals, die weltweit getätigt werden. Also Schätzungen sagen, dass die Trump-Familie seit Amtsantritt von Vater Donald über 3 Millionen Dollar an Wert gewonnen hat, davon 2 Milliarden Dollar an Krypto. Und ein Beispiel, wie hier verfahren wird, ist die berühmte Krypto-Konferenz im Mai 2025. Und dorthin wurde eingeladen, wer ein Trump-Meme-Coin gekauft hat. Und da waren also Spender, die haben dann 1,8 Millionen Dollar oder noch mehr für Trump-Meme-Coins ausgegeben. Und insgesamt sind dann 148 Millionen Dollar zusammengekommen für die Trump-Familie. Das ist natürlich schon sehr krass, ja.
Das führt uns zum David Sacks. Der David Sacks ist auch in der Trump-Regierung und zwar zuständig für künstliche Intelligenz, was ja Zusammenhang mit Bitcoin und mit Kryptowährung, das sowieso. Jetzt wirft dem New York Times Korruption vor. Martin, um was geht's da?
Naja, ich weiß nicht, ob man es Korruption nennen kann. Es ist eher die Vermengung von privaten und öffentlichen Interessen. Also Sachs ist ein erfolgreicher Hightech-Investor, ein Tech-Bro, wenn man so will. Und der ist im Weißen Haus Sonderbeauftragter für KI und Krypto. Aber David Sacks hat über 400 KI- und Krypto-Investitionen am Laufen. Das heißt, Entscheidungen, die er im Weißen Haus trifft, die er also empfiehlt, dass sie getroffen werden, die könnten dann ganz direkt seinen eigenen Investitionen zugutekommen. Die New York Times hat diesen Fall aufgegriffen und die Reaktion der anderen Tech Bros in Silicon Valley war also eine Woge der Empörung. Wie könnt ihr nur? Aber wenn man sich die New York Times Geschichte genau anguckt, ist ziemlich klar, dass es so nicht geht. Man kann nicht jemanden über die Regularien und die Bestimmung von KI und Krypto mitbestimmen lassen, wenn die Person Millionen, Milliarden an Investitionen in dem Bereich tätigt, die laufen. Er hat sich ja nicht zurückgezogen von diesen Investitionen. Und das ist kein Einzelfall. Wenn man sich die Spenderliste für die Trump-Übergangszeit anguckt, also die Zeit zwischen der Wahl 2024 und dem Regierungsantritt 2025, die musste bezahlt werden von privaten Spenden. Und die Spendenliste ist mit einiger Verspätung jetzt veröffentlicht worden. Unter den 46 Spendern sind viele Milliardäre, die nun dann mit Regierungsposten belohnt worden sind. So geht's eigentlich nicht, finde ich.
Ja, und die Trump-Administration wird mittlerweile als die korrupteste US-Regierung seit 1789 bezeichnet. Wie korrupt ist die Regierung Trump wirklich?
Ja, das ist eine schwer entscheidbare Frage. Also ich würde mal sagen, in der neueren amerikanischen Geschichte gibt es mit Ausnahme der Administration von Warren Harding in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts keine Administration, die nach außen hin so korrupt auftritt. Im 19. Jahrhundert, also wenn man sich anguckt, 1880 oder so, die Zeit der Railway-Barone und der Gilded Age, da gab es vielleicht Ähnliches. Aber in der neueren amerikanischen Geschichte fällt mir keine amerikanische Regierung ein, die so offen bestechlich war und die so viele Normen und Regeln einfach aus dem Fenster rausgeworfen hat. Der Staat unter Trump ist sogar ein Selbstbedienungsladen geworden. Also der Präsident möchte zum Beispiel 230 Millionen Dollar Entschädigung wegen der Ermittlungen gegen ihn unter Präsident Biden. Und das Geld soll also nun bewilligt werden von Regierungsbeamten, die Trump ernannt hat. Also ich meine, das ist wirklich ein Selbstbedienungsladen. Und dem Ganzen, ich muss es nochmal sagen, hängt so ein Geruch von Korruption an. Es riecht unangenehm, Christoph. Aber nirgends ist Trumps Machtmissbrauch so krass wie bei den Begnadigungen.
Das führt uns nochmal zur Begnadigung von Juan Orlando Hernández, dem Drogendealer und Ex-Präsident von Honduras. Da sagt Trump, wieso er den Hernández begnadigt hat.
I did. Well, he was the president and they had some drugs being sold in their country. And because he was the president, they went after him. That was a Biden horrible witch hunt, which was, you know, a lot of people in Honduras asked me to do that and I did it. I feel very good about it. If you have some drug dealers in your country and you're the president, you don't necessarily put the president in jail for 45 years. That was a Biden-inspired witch hunt.
Ja, also das ist nun Trump gewesen, wie er die Begnadigung von Juan Orlando Hernández begründet hat. Er sagt, es sei eine Hexenjagd unter Biden gewesen. Und man könne dem Mann ja nicht anlasten, dass während er Präsident war, ein paar Drogen in Honduras verkauft worden seien. Das ist also schon eine sehr, sehr seltsame Auslegung dessen, was wirklich passiert ist. Ja, aber das fügt sich eben ins Bild. Hernández ist nur einer von vielen Verurteilten, die Trump begnadigt hat. Man muss wissen, dass das Gnadenrecht, das Recht auf Gnadenerweise und Begnadigung im Fall des amerikanischen Präsidenten also grenzenlos ist. Der Präsident kann also begnadigen, wenn er will. Trump macht das auch. In der ersten Amtszeit hat er 236 Menschen begnadigt. Jetzt nach einem Jahr sind es fast schon 2000. Und es scheint so, als ob für die Begnadigung oder die Aussetzung der Strafe entscheidend ist das Geld oder ideologische Nähe zu Trump. Ja, es gibt da also hanebüchene Fälle, zum Beispiel der von Paul Walchuk. Das war der Betreiber eines Seniorenheims in Florida. Der hat die Steuern seiner Angestellten, die Sozialabgaben nicht bezahlt, hat ein Leben in Luxus geführt, 7 Millionen Dollar unterschlagen und wurde dann also auch verurteilt. Und ja, die Mutter von Walchuk ist dann auf einem Empfang in Mar-a-Lago, wo jeder Teilnehmer 1 Million Dollar berappen musste, aufgekreuzt und hat offensichtlich mit Trump geredet und voilà, ihr Sohn wurde dann begnadigt, ja. Und man sagt also, Walchuk sei verurteilt worden, weil er konservative Gesinnung habe. Das stimmt so nicht. Walchuk ist verurteilt worden, weil er Steuergelder hinterzogen hat. Dann gibt es den Fall David Gentile. Das war ein Private Equity Manager, der tausende, gerade kleine Investoren um ihr Geld betrogen hat. Und er hat 7 Jahre Gefängnis aufgebrummt gekriegt und ist am 14. November eingefahren in The Big House, wie man hier sagt. Und dann ist er begnadigt worden von Donald Trump und ist eine Woche später aus dem Gefängnis wieder rausgekommen, obwohl also kleine, wie gesagt, kleine Investoren zum Teil ihre Lebensersparnisse verloren haben. Und für mich noch ein besonders krasser Fall ist der des Sheriffs Scott Jenkins aus Culpeper, Virginia. Das ist unweit von Charlottesville, wo ich lebe. Der ist also wegen Bestechlichkeit in das Gefängnis eingefahren und Trump hatte ihn begnadigt, weil er ein Magermann sei. Der für Begnadigung zuständige Mann in Trumps Orbit hat gesagt, we leave no mager behind. Keiner wird zurückgelassen, wie auf dem Schlachtfeld. Also Sheriff Jenkins, der bestechlich war bis zum geht nicht mehr, ist begnadigt worden. Und so geht es immer weiter. Wir haben also Kryptogrößen wie Ross Ulbricht, der diesen Silk Road-Markt im Internet geführt hat, auf dem also Geldwäsche und Drogenhandel betrieben wurde. Das ist ein Libertarier, den hat Trump auch begnadigt. Und wir haben Leute wie den Chef der Krypto-Exchange Binance, der hat 4 Monate absitzen müssen und eine hohe Geldstrafe zahlen müssen, weil in seiner Krypto-Exchange Geldwäsche betrieben wurde. Den hat Trump auch begnadigt. Und so geht es endlos weiter, ja. Und man wundert sich dann eben schon, wo das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit bei dem allen geblieben ist.
Ja, aber eben, in den USA steht ja das Recht eigentlich zuoberst, das wissen wir. Und die USA sind doch noch ein Rechtsstaat. Ist das nicht mehr so unter dem Trump, Martin?
Die USA sind, würde ich sagen, immer noch ein Rechtsstaat, aber das Verhalten der Regierung Trump und vor allen Dingen des Präsidenten und seiner Familie selber höhlen diesen Rechtsstaat aus. Wir sprechen hier von Selbstbereicherung, illegaler Einflussnahme, Bestechung, von Begnadigungen, die völlig unangebracht sind. Und das leider ist das Bild, das die USA unter Trump bieten. Wenn man sich ein anderes Amerika vorstellen möchte, dann böte sich der Kontrast zum Beispiel mit dem Amerika von Franklin Delano Roosevelt von 1932. Ich gebe ja zu, der Vater des New Deal ist eins meiner Idole. aber es lohnt sich nochmal kurz reinzulesen in die Rede, in der Roosevelt 1932 den New Deal angekündigt hat. Er sagte damals, er wolle einen neuen Deal mit gerechteren Gelegenheiten, Anteilen an den Verteilung des nationalen Reichtums zu haben für alle Amerikaner. Und er sagte, helfen Sie mir, Amerika wieder dem eigenen Volk zurückzugeben. Was also Franklin Roosevelt damals sagte, war, dass angesichts schreiender sozialer Ungleichheit er einen Staat und eine Gesellschaft haben will, in der auch der kleine Mann und die kleine Frau wieder eine Möglichkeit und einen Zugang haben, an den Reichtümern der Nation teilzuhaben. Und das wäre etwas, was wir hier dringend auch bräuchten, nicht nur was die Reichtümer angeht, sondern auch soziale Mobilität, das Fortkommen, die Möglichkeit, sich mal ein Haus zu kaufen, die Möglichkeit, nicht pleite zu gehen durch horrende Gesundheitskosten und horrende Kosten für die Krankenversicherung und so weiter und so fort. Das würde ich mir wünschen.
Martin, danke für den Verweis auf den Franklin Delano Roosevelt und danke vielmals bis dahin. Damit kommen wir zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage von Kai Stricker aus Bern, wo recht gut zu unserem heutigen Thema passt. Der Kai Stricker war vor 45 Jahren Austauschstudent in den USA, wenn er uns geschrieben hat. In einem Kurs über Politik hat er einen Haufen gelernt, unter anderem das Geschenk, wie eben eine goldige Rolex oder ein Goldbarren oder der Jumbo aus Katar, nicht persönlich an die Person vom Präsidenten gehen, sondern an den Staat weitergereicht werden. Fundiert sich der Donald Trump um die Regelung oder beurteilt er den Goldbarren und die Uhr von den Schweizer Geschäftsleuten jetzt einfach als Privatbesitz? Martin, wir haben es schon angesprochen, kannst du das vielleicht noch ein bisschen erläutern?
Ja, eigentlich ganz klar, was den Jet angeht. Er müsste den quasi dem Kongress übergeben und das wäre Eigentum des amerikanischen Volkes. Ich habe meine Zweifel, dass das passieren wird. Also wie die Rechtslage hier ist, ist ganz klar. Was die Geschenke aus der Schweiz angeht, ist die Rechtslage etwas, wie ich vorhin schon sagte, in etwas in einer Grauzone. Aber trotzdem gehen Juristen davon aus, dass auch die von den Schweizer Geschäftsleuten mitgebrachten Geschenke öffentlich sind, dass Trump die abgeben muss, weil sie über den Höchstwert von $480 hinausgehen. Wenn die Schweizer Regierung ein Geschenk gemacht hätte, wäre es ganz klar. Das müsste dann ganz klar in das Eigentum des amerikanischen Volkes übergehen. Wie gesagt, bei den Geschäftsleuten gibt es eine Grauzone, aber die Juristen neigen dazu zu sagen, das Ganze muss an den Kongress übergehen. Das ist interessant. Also der Herr Stricker war vor 45 Jahren Austauschstudent. Ich bin vor 50 Jahren Austauschstudent gewesen und der Herr Stricker ist zurückgegangen in die Schweiz, nehme ich an. Und ich bin nicht zurückgegangen. Also ein Gruß an Herrn Stricker. Freut mich, dass er die Frage gestellt hat.
Martin, danke vielmals für deine Antwort auf die Frage vom Kai Stricker aus Bern. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Martin, danke vielmals und tschüss nach Charlottesville, Virginia.
Tschüss nach Zürich, mach's gut, Christoph.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» am USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. In einer Woche unterhalte ich mich hier mit der Tina Kempin-Reuter. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war heute Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich ist der Noah Fendt und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.